Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ihr dürft mit mir zusammen Hebräer 10 aufschlagen. Ich will über Hebräer 10, Vers 32 bis 39 predigen. In diesem Text geht es um Verfolgung. Und bevor ich den Text lese, ich kurz noch was zu dem Thema Verfolgung sagen. Denn ich war 2012 in Thailand, von der Bibelschule aus Praktikum gemacht, war ich dort in Thailand oben in den Bergdörfern bei so einheimischen Stämmen, habe bei einem einheimischen Christen einige Zeit gelebt und war mit ihm auch mal auf Evangelisationstour. Er ging ab und zu in andere Dörfer und ich habe ihn dort begleitet, konnte nicht viel machen wegen der Sprache, aber habe ihn einfach begleitet, gebetet und ja, ihn auch so versucht zu ermutigen. Und als wir von einer Tour in ein anderes Dorf wieder zurückkamen, haben wir noch einen kleinen Umweg gemacht. Und da haben wir eine Familie besuchen wollen, die haben mitten dort im Wald, Dschungel gelebt, bestimmt 2 Kilometer außerhalb des buddhistischen Dorfes, weil sie waren die einzigen Christen oder die Eltern waren die einzigen Christen in diesem einen buddhistischen Dorf und als das rauskam, hat das Dorf sie verwiesen. Ja, haben gesagt, wenn ihr Christen seid, dann könnt ihr nicht mehr bei uns leben. Und so dort eher außerhalb der Zivilisation bedeutet es nochmal mehr, irgendwo mitten im Wald allein zu leben. Auch allein vom Schutz und allem her. Aber wir haben dort, als wir angekommen sind, nur die Kinder getroffen, weil die Eltern sind aufs Feld und die Kinder müssen allein daheim bleiben. Das war in einem anderen Land, ja, unter einer anderen Religion, Buddhismus. Aber auch hier in Deutschland merken wir, dass sich das Klima verändert und auch schon definitiv verändert hat. Ja, so Anfang, Mitte des Jahres haben bestimmte Gruppierungen, so feministische Gruppierungen oder auch diese ganze Gender-Ideologie, dass es kein Geschlecht mehr geben soll, die das vorantreiben wollen. Sie haben eine Homepage im Internet ins Leben gerufen, die namentlich Leute genannt hat, die etwas anderes vertreten. Und unter ihnen waren auch einige prominentere Christen, ja, die gesagt haben, nein, wir sehen das so, wie Gott es gesagt hat. Und dann wurden sie quasi online an den Pranger gestellt. Und solche Dinge, ja, erleben wir auch hier in Deutschland immer mehr. Ja, so im nachchristlichen Westen kommt es immer stärker eigentlich auch die Verfolgung, auch wenn es momentan eher so den intellektuellen Bereich betrifft. Aber auch wenn wir in die Kirchengeschichte reinschauen, dann darf das uns eigentlich gar nicht verwundern, weil da sehen wir, dass die wahren Gläubigen schon fast immer verfolgt wurden. Es gab wenige Zeiten. Und so eine Zeit waren auch die letzten Jahre oder auch teilweise Jahrhunderte in Deutschland. Aber das waren wenige Zeiten, wo die wahren Gläubigen nicht verfolgt wurden. Entweder sie wurden von der Welt verfolgt, ja, oder von anderen Religionen. Oder aber auch sie wurden von denen verfolgt, die sagen, wir gehören zu diesem Gott, ja, die sich selber zu den Frommen gezählt haben. Sei es zum Beispiel bei dem Paulus damals gewesen, dass er von den Juden verfolgt wurde, sei das später gewesen, zum Beispiel von der katholischen Kirche, was sie schon an wahren Gläubigen umgebracht hat. Es ist, die wahren Gläubigen wurden schon immer verfolgt. Ja, und wenn es auch bei uns wieder stärker kommt, und ich denke auch stärker körperlich kommt, nicht nur, dass man mal belächelt oder beschimpft wird, sondern dass es wirklich auch wieder an den Besitz oder an das Leben geht, wenn das wieder stärker kommt, und ich denke, dass wir da klare Anzeichen dafür sehen und auch einfach nur in die Geschichte schauen müssen, dann will ich jetzt zum Anfang der Predigt diese Frage stellen. Bist du bereit, für deinen Glauben zu leiden? Wenn du dich zu Jesus Christus hältst, bist du bereit zu leiden? Bist du bereit, wenn es auch so weit kommt, dass einem zum Beispiel die Bibel weggenommen wird, auch ohne die Bibel geistlich nicht zu verhungern? Hast du so viel Wort Gottes in dir, dass du da auch nicht geistlich verhungerst? Bevor ich den Text lesen will, noch drei Zitate zur Verfolgung, die mich beeindruckt haben. Einmal ein Michael Koreff, ich kenne ihn nicht, aus der ehemaligen UdSSR. Er hat gesagt: Herr, wenn dich meine Fesseln mehr verherrlichen als meine Freiheit, warum sollte ich die Freiheit wählen? Oder Tertullian, er war einer der Kirchenväter, so um das Jahr 200 nach Christus. Er hat gesagt, eigentlich zusammengefasst, was so passiert war, und hat gesagt: Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Ich sage, viele von uns mussten ihr Leben lassen, aber das hat die Gemeinde gebaut. Und so auch der William MacDonald ist erst vor ein paar Jahren gestorben. Er hat gesagt: Verfolgung hat oft die Folge, furchtsame und stille Gläubige in mutige Zeugen zu verwandeln. Also im heutigen Text, da geht es um Verfolgung. Aber bevor ich beginne, will ich noch gerade von diesem William MacDonald aus so einem kleinen Buch, Zerbrich mich, Herr, will ich nur aus dem Vorwort was lesen, weil es mir bei dieser Predigt genauso geht. Wie er hier schreibt. Er sagt: Der Herr hat es mir aufs Herz gelegt, diesen Artikel zu schreiben. Die Wahrheit ist zu erhaben und zu dringlich, als dass ich sie zurückhalten dürfte, nur weil ich selbst sie nicht bis ins Letzte nachvollzogen habe. Wie sehr ich auch versagt haben mag, es ist doch mein Herzensanliegen, was ich hier niedergeschrieben habe. Es ist ein empfehlenswertes Buch, aber er sagt, er hat selber noch nicht alles genau so durchlebt und begriffen, was er hier schreibt. Aber er weiß es, die Wahrheit von Gottes Wort. Und so geht es mir auch, ja, mit dieser Predigt über Verfolgung. Ich habe noch nicht viel davon erlebt und will trotzdem aber darüber predigen, was das Wort Gottes sagt. Deswegen will ich es vorlesen, was Gott uns hier sagt in Hebräer 10, Vers 32 bis 39. Hört das Wort Gottes. Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile, und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Ich bete noch. Vater, und durch dieses Wort rede jetzt bitte zu uns. Leite mich durch deinen Geist, Herr. Ja, dass wir alle dieses Wort auch begreifen dürfen und du so an uns wirkst, dass es Auswirkungen hat. Ja, doch auch wir ausharren im Glauben und an dir festhalten. Gebrauche dieses Wort dazu, um das zu bewirken. Danke dir, Herr. Amen. Also das Thema dieses Textes ist der ausharrende Glaube in Verfolgung. Man kann es eigentlich schön in Gliedern, nämlich durch drei Aufforderungen, die uns hier genannt werden. Erstens, gedenkt. Zweitens, werft nicht weg. Und drittens, hart aus. Aber ich will kurz noch auf den Zusammenhang von dem ganzen Text eingehen, weil wir ja mitten in den Hebräerbrief reinspringen, will ich kurz aufzeigen, den Gedankengang. Nämlich bis zum Kapitel 10, Vers 18 geht es hier darum, um die Aussage, schau auf Christus, was er als einmaliges Opfer getan hat. Schau dir Jesus Christus an als einmaliges Opfer. Denn er, Jesus Christus, ist besser als alle Engel zusammen. Das ist Kapitel 1 und 2. Er ist aber auch besser als Mose, Kapitel 3. Und er bringt uns auch in die wahre Ruhe, ja, in den wahren Sabbat, Kapitel 4. Er ist aber auch der bessere hohe Priester, nämlich ein Priester wie Melchisedek, ja, und nicht ein Priester wie Levi, sondern ein besserer hoher Priester, ja, der auch einen besseren Bund stiftet. Und er ging mit seinem eigenen Blut auch in einen besseren Tempel als diesen irdischen Tempel. Nämlich mit seinem Blut als ein besseres Opfer, als es alle Tieropfer bringen können. Und deswegen, im Gegensatz zur Werksgerechtigkeit, hat er eine vollkommene Gerechtigkeit aufgerichtet. Warum? Weil Christus ist besser. Das ist eigentlich Kapitel 1 bis 10, Vers 18. Und dann Kapitel 10, Vers 19 beginnt mit nun. Da wir nun, Brüder, und so weiter. Ja, jetzt kommen die Konsequenzen daraus. Und in Vers 19 bis 25 sagt er dreimal, deshalb lasst uns nun. Ja, weil wir das von Christus alles wissen, deshalb lasst uns. Ja, und er sagt, deshalb lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit. Er lasst uns zu Gott hinzutreten voller Glauben, weil es ist vollbracht. Er hat es schon getan. Christus hat das Opfer vollbracht. Lasst uns hinzutreten mit glaubendem Herzen. Und das Zweite, lasst uns das Bekenntnis festhalten, das Bekenntnis von Christus. Ja, lasst uns nicht zurückweichen, ja, also Christus aufgeben. Lasst uns aber auch das Bekenntnis festhalten in dem Sinne, dass wir nicht abweichen, in Irrlehren rutschen. Und das Dritte, deshalb lasst uns auch aufeinander Acht haben in der Gemeinde. Ja, und lasst uns auch treu in die Gemeindeversammlungen kommen und nicht auch da nachlässig werden. Weil wir Christus kennen, deshalb lasst uns so handeln. Und dann Vers 26 bis 31 noch beantwortet, warum. Warum das Ganze? Denn es hat Auswirkungen, wenn wir mutwillig anders handeln oder wenn wir mutwillig sündigen, hat es Auswirkungen. Ja, die Gefahr vom Abfall wird im Hebräerbrief immer wieder beschrieben. Wie das jetzt bei einem wahren Gläubigen und Abfall ist, um das soll es jetzt gar nicht gehen. Sondern einfach nur um zu zeigen, dass der Schreiber, der hatte in einem gewissen Sinn, hat er Sorgen gehabt um die Empfänger von diesem Hebräerbrief. Hat Sorgen gehabt, weil sie momentan im Glauben Rückschritte gemacht haben. Obwohl sie eigentlich schon lange Lehrer sein sollten. Sie haben schon so viel vom Wort Gottes verstanden. Aber immer nur da gesessen, es gehört, abgenickt und haben schon wieder Rückschritte gemacht. Und er fragt sich vielleicht, wart ihr nie gläubig? Was ist los mit euch? Aber dann der heutige Text beginnt mit aber. Ja, gedenkt aber. Er sagt, aber bei euch ist es doch gar nicht so. Ja, ihr seid doch im Glauben. Schaut doch einfach mal in die Vergangenheit. Schaut doch mal, wie es gewesen war. Ja, wie ihr da euren Glauben bewiesen habt. Ja, deswegen lebt doch auch nicht so, wie wenn ihr abgefallen wärt, sondern hart aus im Glauben. Und dann in Kapitel 11 zeigt er, also nach unserem Text zeigt er auf, was dieser Glaube ist oder wie dieser Glaube ist. Nämlich die ganzen Beispiele, was Männer und Frauen Gottes schon getan haben durch Glauben. Das ist nur so, um diesen Text auch einordnen zu können. Und so lasst uns jetzt in den ersten Punkt reingehen, gedenkt. Ich lese Vers 32. Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt. Ja, die Empfänger von diesem Brief haben, also nachdem sie an Jesus Christus als den einzigen Weg zu Gott, als sie das geglaubt haben, da haben sie Verfolgung erfahren. Ja, sie hatten Leidenskampf erduldet, heißt es. Und das sagt er jetzt, dass sie sich gut daran erinnern sollen. Ja, gedenkt, denkt daran, erinnert euch daran. Warum? Weil sie damals standhaft ausgeharrt haben oder es erduldet haben. Ja, sie waren nicht solche Leute wie Jesus in dem Gleichnis von dem Sämann, wo ein Sämann Samen ausstreut und manches so auf den Felsen von dem Samen geht und schnell aufwächst. Aber als dann die Sonne, ja, als Verfolgung, als Bedrängnis kommt, dann lassen sie das auch wieder. Ja, die zwar das Wort mit Freuden aufnahmen, aber in Zeiten der Versuchung abfielen. Solche Leute waren sie nicht gewesen. Ja, sondern sie haben damals bewiesen, sie waren wirklich wiedergeboren. Sie gehörten zu. Es war echt. Vers 33, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Ja, dieses zur Schau gestellt, das steht im Griechischen Theatrizo. Ja, vielleicht kommt uns das bekannt vor, da kommt unser deutsches Wort Theater her, Theatrizo. Ja, die Christen, die wurden genommen, um Theater mit ihnen zu machen, ja, um über sie Witze zu machen, um sich an ihnen zu belustigen, um sie zur Schau zu stellen. Das hatten die erfahren, nachdem sie gläubig geworden waren. Aber was ist bei ihnen passiert? Sie sind nicht wieder abgefallen in Zeiten der Versuchung, sondern es heißt, dass sie Gefährten derer wurden, denen es so erging. Sie haben sich zu ihren Glaubensgeschwistern gestellt. Und haben damit natürlich auch den Verdacht auf sie selber dann gezogen. Wie? du stehst zu dem Christen, gehörst du etwa auch zu denen? Ja, sie haben die Gefahr auf sich gezogen, dass sie auch zur Schau gestellt wurden. Aber das war ihnen egal. Sie wollten den Kindern Gottes helfen. Sie haben selber dazugehört und waren darin standhaft. Vielleicht ging es dem einen oder anderen von uns auch schon so, dass man zur Schau gestellt wurde, ja, genommen wurde, um sich zu belustigen. Ich denke, dem einen oder anderen ging es schon so. Vielleicht, ja, manchen auch noch früher in Russland noch stärker. Aber ich denke, bei vielen von uns ging es nicht weiter als das. Ja, als mal, dass man sich über einen lustig gemacht hat. Ich denke, bei vielen ist es noch nicht weitergegangen. Noch nichts Schlimmeres gewesen als das. Bei mir zumindest. Bei den Hebräerbriefempfängern schon. Ja, nämlich Vers 34. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Manche von ihnen wurden sogar ins Gefängnis geworfen. Aber andere Christen haben sie versorgt. Ja, ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Ja, sie sind gefangen genommen worden. Dann sind Geschwister gekommen, haben ihnen geholfen, haben mit ihnen gelitten, sind vielleicht auch noch ins Gefängnis gekommen. Oder wurden geschlagen, was auch immer. Und auch die Güter wurden weggenommen. Ja, sie haben also wirklich in Verfolgung gelebt, aber dadurch auch ihre Echtheit im Glauben bewiesen. Ja, in dem Kontext sagt Jesus in seiner Endzeitrede in Matthäus 25, das sagt er in Abvers 34, Matthäus 25, Abvers 34, sagt Jesus, sagt es in solchen Situationen, dann beim Endgericht, wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, und das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte, und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete, und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling, und ihr nahmt mich auf. Nackt, und ihr begleitetet mich. Ich war krank, und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis, und ihr kamt zu mir. Vers 40. Und der König antwortete und sagte zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. So haben es die Hebräer damals gemacht. Ja, sie haben diejenigen von ihnen, die im Gefängnis waren, einen dieser geringsten Brüder, dem sind sie beigestanden, haben sie versorgt, haben die Gefahr auf sich selber auch noch gezogen. Und sie haben es alles für Jesus Christus getan, wie wir es hier gerade in der Endzeitrede gelesen haben. Das habt ihr für mich getan, sagt Jesus, was ihr den Brüdern oder den Schwestern tut. Und so war es damals bei ihnen. Aber sie wussten, sie haben einen besseren Besitz. Ja, und dieser bessere Besitz, das bedeutet, sie hatten einen himmlischen Besitz. Ja, es heißt ja, da ihr für euch wisst, dass ihr einen besseren und bleibenden Besitz habt. Schaut mal nur in Kapitel 11, Vers 16. Da heißt es, jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist einem himmlischen. Ja, das Bessere ist das Himmlische, was sie haben. Sie wussten, wir haben einen besseren, also einen himmlischen Besitz. Unser Besitz, unser Erbteil ist bei Gott im Himmel aufbewahrt. Und daher kam auch ihre Einstellung dann zu ihrem Besitz, was sie hatten, und haben den Raub ihrer Güter mit Freuden aufgenommen, weil sie das wussten, wir haben in Christus alles. Und so haben sie damals ja dann in der Verfolgung gelebt. Bevor ich weitergehe, will ich noch so ein paar grundlegende Bibelstellen zur Verfolgung mit euch anschauen. Schlagt mal mit mir auf 1. Timotheus 3, Vers 12. 2. Timotheus 3, meine ich. 2. Timotheus 3, Vers 12. Dort heißt es, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Alle. Hier steht nicht nur die Ältesten, nicht nur die Diakone, nicht nur irgendjemand Besonderes. Nein, alle. Alle, die in Jesus Christus gottesfürchtig leben wollen, die werden verfolgt werden, ohne Ausnahme. Willst du gottesfürchtig leben? Dann gilt Verfolgung auch dir. Denn alle werden dann Verfolgung erleiden. Oder Jesus sagt in Johannes 15, Johannes 15, Vers 18, am Abend vor der Kreuzigung. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Ein Hass für Christen oder dass Christen Hass erfahren in dieser Welt, ist normal. Wenn man keinen Hass erfährt, sollte man sich die Frage stellen, was los ist. Dann ist irgendwas komisch. Da gibt uns ja die Bibel klar Zeugnis drüber. Es gibt auch immer wieder Zeiten, wo es nicht so ist, und wir sollen auch darum beten, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Aber der Normalfall ist das nicht. Oder noch 1. Petrus. 1. Petrus 4. Vers 12 bis 19. Ja, die Christen, die den Brief von Petrus empfangen haben, waren auch Leute, die in der Verfolgung standen. Und er schreibt ihnen: Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das zu eurer Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insofern ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. Gott hat der Gemeinde gewisse Leiden auferlegt. heißt es hier, um sie zu prüfen und um sie zu reinigen. Und deswegen, es ist nichts Fremdes für Christen. Beziehungsweise er sagt hier, lasst es nichts Fremdes sein. Ja, es ist was Normales, die Verfolgung. Die Kirchengeschichte, wenn wir da reinschauen, die belegt es auch immer wieder. Ich finde es auch ermutigend, da auch Berichte von Gläubigen zu lesen, die da standhaft blieben, weil wir sehen, dass Gott treu ist und dass er seine Kinder durchbringt. Wenn wir da die Kirchengeschichte anschauen, dann passiert wirklich eigentlich genau das, was ich am Anfang dieses Zitat vorgelesen habe von William MacDonald, dass bei Christen dann was Eigenartiges passiert. Und zwar, dass sie zu mutigen Nachfolgern werden. So was lesen wir auch im Philipperbrief. Der Paulus schreibt es auch. In Philipper 1 schreibt er aus dem Gefängnis heraus. Philipper 1, Vers 14. Schreibt er, die meisten der Brüder haben im Herrn Vertrauen gewonnen durch meine Fesseln und haben es viel mehr gewagt, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Er wurde ins Gefängnis geworfen, aber bei den Brüdern dort hat es nicht bewirkt, dass sie jetzt ängstlich werden, sondern dass sie auf einmal ohne Furcht das Evangelium reden. Warum? Vers 21, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Diese Einstellung braucht es dazu. Oder in Vers 29 setzt Paulus noch einen drauf. Immer noch Philipper 1, 29 sagt er, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes, aber er sagt, es ist genauso ein Geschenk, für ihn leiden zu dürfen. Man darf so sein wie sein Herr und das sollte uns Freude sein. Das sehen wir dann zum Beispiel in Apostelgeschichte 5. Ja, waren die Apostel im Tempel, haben gepredigt und dann kamen die führenden Juden dort, haben sie geschnappt, haben sie vor Gericht gezogen und haben gesagt, ihr dürft nicht mehr im Namen Jesu predigen und haben sie geschlagen. Und was passierte? Sie gingen raus und waren voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Jesu Schmach zu leiden. Und haben sie aufgehört? Nee, sie haben umso mehr weitergemacht. Und da sind wir wieder zurück bei uns im Hebräerbrief. Da heißt es nämlich auch im letzten Kapitel, in Kapitel 13, Vers 13. Deshalb lasst uns zu ihm, also zu Christus, hinausgehen außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Lasst uns seine Schmach tragen. Das ist immer wieder die Berufung für Christen, die Schmach Christi zu tragen. Deswegen sagt Jesus auch, dass man sich gut überlegen soll. Ja, und er sagt, wie Leute, die einen Turm bauen, die überlegen sich vorher gut, ob sie es auch ausführen können. So sagt er auch, wer ihm nachfolgen will, soll sich's gut überlegen, ob er auch wirklich bereit ist, die Kosten der Nachfolge zu tragen. Aber er ist es wert. Jesus Christus hat alles getan. Er ist es wert, ihm nachzufolgen, auch verfolgt zu werden. Die Hebräer, die diesen Brief hier bekommen haben, die haben damals darin gelebt und sind standhaft geblieben. Ja, sie hatten wirklich Freude, weil sie merkten, es war für Jesus Christus. Sie waren Feuer und Flamme für ihn. Und er sagt, gedenkt, denkt daran, wie es damals war. Ihr habt es alles erduldet. Denkt daran. Auch da seid ihr standhaft geblieben. Denkt jetzt in der Situation daran. Und dann, im zweiten, werft nicht weg. Vers 35. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Werft diese Zuversicht nicht weg. Ja, sie hatten in der Verfolgung durch Gottes Gnade, hatten sie standgehalten. Aber jetzt, aus irgendeinem Grund, wollten sie diese Zuversicht, ja, diesen festen Stand wollten sie wegwerfen, waren müde geworden. Ja, vielleicht war die Verfolgung immer noch da. Vielleicht war eine neue Verfolgung oder neue Probleme da. Ich weiß es nicht, was war, aber sie wollten jetzt aufgeben. Und da ruft er ihnen zu, werft es nicht weg, tut es doch nicht, sondern bleibt standhaft. Es war doch schon mal so. Erinnert euch daran und bleibt jetzt standhaft. Gott hat euch das schon mal durchgetragen. Ja, ihr habt doch Freimütigkeit in Christus und ihr habt doch Eintritt ins Heiligtum durch ihn. Ihr seid doch gar nicht abgefallen. Ja, erinnert euch doch, ihr habt doch schon ausgeharrt. Und auf euch wartet doch eine herrliche Belohnung, wenn ihr ausharrt, nämlich das ewige Erbe. Ja, ihr habt doch diesen besseren Besitz. Deshalb werft es nicht weg. So ist auch die Botschaft an uns immer wieder. Wenn es zu dieser Verfolgung kommen sollte oder auch sonst in Schwierigkeiten, dann wirf die Verheißung Gottes nicht weg. Und die Verheißung Gottes ist, dass er dich durchträgt. Er trägt seine Kinder durch. Wirf diese Verheißung nicht weg, sondern erinnere dich immer wieder zurück, wie er schon geholfen hat. Erinnere dich zurück über Gottes große Taten. Ja, wir sind meist so undankbar, das merke ich immer wieder, oder vergessen diese Dinge so schnell. Wir haben so große Sachen mit dem Herrn erlebt und eine Woche später wieder genau die gleiche Situation, wie wenn Gott nie geholfen hätte. Aber da sagt er, erinnert euch, ja, gedenkt und erinnert euch daran. Und dann, im letzten sagt er, hart aus. Hart jetzt darin aus. Vers 36. Denn Ausharren habt ihr nötig, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Ja, hier im Kontext meint diese Verheißung, meint das ewige Leben. Und dafür muss man ausharren, sagt er. Hart aus. Ich will gerade zu diesem Ausharren auch noch ein paar andere Bibelstellen anschauen, weil das kommt oft vor in der Schrift, dass dieses Ausharren wichtig ist. Jesus selber sagt in seinen Endzeitreden, wenn wir vorhin schon das vom Endgericht gelesen haben, sagt er ein bisschen davor, wenn also die Verfolgung beschreibt, sagt er, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Aber nur wer ausharrt bis ans Ende. Oder Offenbarung 14, lass uns das aufschlagen. Offenbarung 14, Vers 9 bis 12. Geht es auch um Verfolgung oder ja, Anfechtungen? Wenn Dinge von uns gefordert werden, die wir nicht tun dürfen, sagt er hier, ein anderer dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, und das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Hier ist das Ausharren der Heiligen. Hier gilt es auszuharren. Ja? Denn wer den Antichristen anbetet oder und da eben nicht ausharrt, der kommt in die Hölle, sagt er hier. Dieses Ausharren ist ein ernstes Thema. Auch schon kurz vorher im Hebräerbrief, in Kapitel 3, wird uns geschrieben, Hebräer 3, Vers 14, denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Ja, wenn wir standhaft festhalten, wenn wir ausharren, dann sind wir Teilhaber des Christus geworden. Der Grund für die ganze Sache ist, dass nicht nur, wie Jesus das sagt, die Pforte zum ewigen Leben eng ist, sondern dass auch der Weg dahinter schmal ist. Ja, in der Bergpredigt, Matthäus 7, 14, sagt Jesus, dass es wirklich nur eine schmale Tür ist, nämlich er selber. Aber auch der Weg dahinter ist nicht breit, ohne Probleme, dann ein schönes Leben zu haben, sondern der Weg dahinter ist genauso schmal wie diese Pforte. Ja, auf diesem Weg gehen rechts und links, gehen hoch die Felsen, steil und senkrecht. Gehen diese Felsen und man geht auf einem schmalen Pfad. Ja, oder vielleicht an einer anderen Stelle läuft man oben auf einem Berg und links und rechts geht es senkrecht runter. Es ist ein schmaler Pfad als Christ. Und hier hält uns Jesus keine Werksgerechtigkeit. Ja, dass man nur gerettet wird, wenn man etwas dafür tut, nämlich wenn man ganz treu ist und ausharrt. Nein, aber er sagt ganz klar, das Ausharren ist der Beweis, dass man wirklich ein Kind Gottes ist. Wirklich Beweis der Echtheit der Gotteskindschaft, weil Gott hat versprochen, seine Kinder durchzubringen. Und wenn jemand nicht durchkommt, dann zeigt das somit, dass er nicht sein Kind ist. Das Ausharren ist eine wichtige Sache. Und so sagt dann auch, heißt dann auch hier in unserem Text, Ausharren habt ihr nötig. Ja, gedenkt, wie ihr schon ausgeharrt habt und wie ihr euch Gott geholfen habt. Werft es nicht weg, sondern ihr müsst jetzt ausharren, auch in den Dingen, die ihr jetzt erlebt, hart aus, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Ja, sie sollten die Verheißung des ewigen Lebens davontragen. Vorher wird uns schon das Beispiel von Abraham gegeben. Ja, in Kapitel 6 wird uns auch vom Ausharren, wird uns Abraham als ein Beispiel vorgestellt. Gott hat ihm auch eine Verheißung gegeben, nicht die Verheißung des ewigen Lebens hier, sondern die Verheißung, einen Sohn von der Sarah zu bekommen. Erst versuchte er es selber, aber dann harrte er aus und hat den Sohn, den Isaak, bekommen. Aber wie lange musste er ausharren? 20 Jahre. 20 Jahre hat er ausgeharrt und das, dann heißt es in Kapitel 6, Vers 15, und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Durch Ausharren erlangen wir Gottes Verheißung. Da kommen wir nicht drum rum. Deswegen schreibt auch Römer 5, dass wir sogar eigentlich Bedrängnisse nötig haben, weil Bedrängnisse bewirken Ausharren, Ausharren bewirkt Hoffnung, Hoffnung bewirkt wieder andere Dinge. Und darüber sollten wir uns, oder darin sollten wir jubeln. sind schwere Worte, aber in diesen schweren Worten spricht Gott auch eine Ermutigung rein, durch diesen Schreiber hier. Und zwar schreibt er in dieser Herausforderung dann in Vers 37, denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Ja, in diese Herausforderung spricht Gott die Ermutigung rein, nämlich, dass die Wiederkunft des Herrn kurz bevorsteht. Die Wiederkunft. Ja, das Schauen auf Christus ist die Ermutigung. Und deswegen sollte in Schwierigkeiten, in der Verfolgung, sollte das, was wir tun, immer wieder sein, blicke auf Christus. Oder sollte unsere Botschaft für andere sein, blicke auf ihn. Er kommt bald. Das ist die Botschaft im Ausharren. Aber er hat gesagt, zuvor muss Verfolgung kommen. Aber dann sagt Jesus auch, erhebt eure Häupter, wenn ihr das alles seht, weil eure Erlösung naht. Wenn das alles immer mehr und mehr und mehr kommt, dann ist eure Erlösung nahe. Ja, denn er hat Erlösung versprochen. Deswegen auch hier wieder die herausfordernde Frage. Freust du dich? Ja? Erhebst du dein Haupt, wenn sich bald die Erlösung naht? Freust du dich darauf, auf die Wiederkunft des Herrn? Oder würdest du lieber hier noch auch in Ruhe gewisse Dinge genießen und dein Leben leben? Oder freust du dich auch, wenn es hier Verfolgung bedeutet, dass der Herr bald kommt? Aber wie geht es? Wie kann man standhaft festhalten? Wie kann man sich darauf freuen, dass der Herr kommt? Vers 38 und 39 heißt es, durch Glauben. Durch Glauben geschieht es alles. Wir sollen durch Glauben leben. Vers 38 heißt es, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Ja, ein Zitat, mein Gerechter wird das Glauben leben, Zitat aus Habakkuk 2, Vers 4. Und im Neuen Testament wird es öfters zitiert, meistens in Bezug aufs Heil, dass man durch Glauben leben wird, also durch Glauben das Heil bekommen wird. Aber hier legt es mehr den Fokus nicht auf das Heil, auf das Leben, sondern auf den Glauben. Was ist es für ein Glauben, der das Heil bekommt oder der das Heil bewirkt? Was für ein Glauben ist das? Die Art des Glaubens wird hier beschrieben und es wird gezeigt, dieser Glaube ist was Starkes und nicht irgendwas Vages, sondern es ist ein Glaube, der nicht zurückweicht, der ausharrt. Ja, er stellt hier klar, wahre Gläubige, die weichen nicht, sondern die halten durch Glauben aus. Ja, wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Ja, würden wir zurückweichen, dann hätte Gott an uns kein Wohlgefallen. Aber er sagt, wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern wir glauben zur Gewinnung des Lebens. Das ist unser Glaube. So ist unser Glaube. Einer, der nicht zurückweicht, der standhaft aushält. Denn Gott, er bewirkt es in uns. Und Gott, er ist der Herr, der das kann, der die Allmacht dazu hat. Wir harren aus. Und ein Beispiel für diesen Glauben führt er dann gleich einen Vers weiter an. Und das ganze 11. Kapitel weiter, nämlich zum Beispiel, dass es ein ausharrender Glaube ist, zeigt uns Kapitel 11. Es ist ein Glaube, der ausharrt, auch in der Verfolgung. Ja, ein Glaube wie bei Mose, der sich die Schätze Ägyptens anschaute und sich dann aber Christus anschaute und gesagt, ich leide lieber für Christus, als dass ich alle Schätze von Ägypten habe. So sollten sie ausharren. Was heißt das jetzt für uns, wenn wir diesen Text betrachtet haben? Wenn wir in die Geschichte zurückschauen, ja, dann und immer wieder sehen, wie sich Dinge entwickelt haben und wie sie sich vor allem immer wieder ähnlich entwickeln, dann muss man kein großer Prophet sein, um sagen zu können, hierher nach Europa, hierher nach Deutschland wird auch wieder stärkere Verfolgung kommen. Da muss man wirklich kein großer Prophet sein, um das zu erkennen. Und deswegen lasst uns den Text als Herausforderung nehmen, um bereit zu sein. Lasst uns das, was hier ja, diesen Hebräern geschrieben wird, lasst uns das ja, auch darüber nachdenken, um wirklich bereit zu sein, wenn es auch bei uns so sein wird wie bei ihnen. Aber lasst es uns auch als Ermutigung nehmen, ja, dass Gott regiert und dass Gott die Dinge in der Hand hat. Er hat es bestimmt, dass es für seine Gemeinde so sein soll und er wird auch durchhelfen und sich daher verherrlichen, indem er zeigt, ich kann euch durchbringen, egal was kommt, ich kann euch durchbringen. Da sollen wir drum beten und dann werden wir erleben, dass er hilft und werden wir ihn darüber loben, dass er uns durchgebracht hat. Wir können natürlich im Voraus nicht sagen, wie wir in Verfolgung oder in Leid reagieren. Aber dann lasst uns auch daran erinnern, wie Gott schon hier bei diesen Menschen geholfen hat, wie er schon bei anderen geholfen hat, wie er schon in unserem Leben geholfen hat und dann nicht daran verzweifeln, wenn es soweit ist. Lasst uns nicht daran verzweifeln, wenn es Gottes Wille ist, dass es so kommt. Weil er wird die Kraft dafür geben. Und er hat uns auch die Geschwister gegeben, dass wir uns einander ermutigen können. Aber wir dürfen dann auch im Hören nicht träge werden. Ja, im Hören vom Wort Gottes, dann aber auch im Tun, im Danachleben. Wir dürfen nicht träge werden, so wie es die Hebräer hier geworden sind. Und deswegen nehmt Gottes Wort auf, ja, solange wir es noch in so einer Freiheit tun können. Ja, studiert es selber. Hört es euch an, hier in der Gemeinde, in vielen Gelegenheiten, sonntags, in der Bibelstunde, am Mittwoch. Ja, studiert es, hört es euch an, aber noch ein Punkt, den man vielleicht nicht so oft hört. Lernt es auch auswendig. Lerne das Wort Gottes auswendig. Viele Christen wären froh, wenn sie eine Bibel oder zumindest einen kleinen Teil davon hätten. Aber sie haben es nicht. Sie haben keine Möglichkeit dazu. Und sie leben von dem, was sie auswendig gelernt haben. Und da muss ich sagen, ich habe keine Sorgen, weil Gott wird seine Gemeinde durchbringen. Und trotzdem beunruhigt es mich, wenn wir auf einmal in so einer Situation stecken würden und die kann schnell kommen. Also nicht, dass es jetzt gleich nächste Woche passieren muss, sondern schnell, ich meine im Sinne von, man muss nicht mal viel davor gesehen haben, plötzlich ist da. Ja, wie würden wir dastehen ohne Bibel? Würden wir geistlich überleben? Deswegen lerne es wirklich auswendig. Und dann aber auch, sag es weiter, solange wir noch so eine Freiheit haben. Sag es weiter, solange man noch wirken kann, solange noch ja, diese Möglichkeit da ist. Denn in diesen Schwierigkeiten, das sagt hier das Wort Gottes, gedenke deiner ersten Liebe, werf dann diese Zuversicht nicht weg, wie Gott schon geholfen hat, und harre standhaft darin aus, wenn es in andere Probleme, in neue Verfolgung kommt. Halte standhaft aus. Und deswegen lasst uns jetzt noch zusammen beten. Nicht, dass wir bitten, o Herr, schenke uns keine Verfolgung. Ja, das müssen wir nicht bitten. Sondern lasst uns darum beten, dass wenn es so weit kommt, dass wir dann standhaft sind und dass es uns eine Freude ist, für unseren Herrn es ertragen zu dürfen und ihm dadurch ähnlicher zu werden. Er ist diesen Weg gegangen, lasst es uns eine Freude sein, wenn wir ihn auch gehen und ihn dann ehren. Lasst uns dafür noch gemeinsam beten, wer will. Ich mache den Abschluss. Vater, mache du uns bereit, treu zu sein. Mach du uns bereit, Christus zu verherrlichen, indem wir um nichts in dieser Welt ihn preisgeben, sondern ihn alle Zeit vor Augen haben und ihn verherrlichen, indem wir ihn nie verleugnen. Das schenke du uns bitte und lass uns Freude daran haben, wenn wir sehen, dass du ja, uns standhaft sein lässt und Freude daran, für ihn dann auch alles hingeben zu dürfen, weil er unser Ein und Alles ist. Vater, ich bitte dich, bewirke es bei mir, bewirke es bei jedem Einzelnen hier in der Gemeinde. Und lass uns auch ja, die rechten Konsequenzen daraus ziehen und jetzt diese Zeit auch ausnutzen. Ja, da wir alle Freiheit haben, schenkest du bitte, Vater. Danke für diese Zeit. Schenk, dass wir sie gebrauchen, wenn andere Zeiten kommen. Und danke dir für dein Wort, Herr. Und dass du deine Kinder durchtragen wirst. Zeig bitte jedem Einzelnen auf, und wer dazugehört und wem nicht, sei Jesus Christus auf, das einmalige Opfer für unsere Sünden. Vielen Dank für ihn, Herr. Amen.